Hallo und grüß Gott zu meinem Podcast Land spricht mit, der Podcast zur Kochsendung Lanz kocht mit. Heute mein Gegenüber, ein Mann, den jeder kennt und vor allem eine seiner größten Hits, Sieben Sünden. Er kommt aus dem Zillertal, stürmt die Charts im Dauerfeuer und ist ein gefeierter TV-Star. Mit Stolz sage ich einfach nur Servus Marc Pircher.
Lanz spricht mit. Lanz spricht mit.
Lieber Marc, servus, ich freue mich, dass du trotz deines engen Terminkalenders heute Zeit gefunden hast, dass du mit mir im tiefen Böhmerwald ein bisschen quatscht und kochst.
Sehr gerne.
Ich möchte jetzt ganz kurz deine Karriere ein bisschen beleuchten, damit die Zuhörer wissen, wer der Marc Pircher ist. Du bist ja von allem in diesem Geschäft, was groß ist, ein Teil davon, ganz kurz zu umreißen. Du warst im Musikantenstadl, wie es noch gegeben hat. Du bist sehr oft bei Willkommen Österreich, habe ich gesehen, bei Sternemann und Grässemann.
Ja.
Du warst bei Dancing Stars mit der Kelly Kainz, Platz 5.
Stimmt, ja.
Ich, gell? Ist auch schon Zeitl aus.
Ja.
Du hattest eine Audienz bei unserem Kaiser.
Mhm. Ja.
Muss ich kurz fragen, war das lustig oder ist das...
Das war lustig, obwohl natürlich, wenn man das erste Mal dort ist, weiß man nicht genau, was auf einen zukommt und dann ist man ein bisschen angespannt und ich war ehrlich gesagt nicht so relaxed wie zum Beispiel bei Willkommen Österreich, da war ich jetzt schon viermal und wenn du da das dritte, vierte Mal hingehst, bist du natürlich lockerer, weil du genau weißt, was dich erwartet und beim Kaiser war ich zum ersten Mal und da habe ich nicht genau gewusst, was mich erwartet und das ist zum ersten Mal ist ein bisschen angespannt.
Ja, aber wir schauen das eigentlich immer ganz gern und ich finde es ganz witzig und waren ja schon viele Bekannte von mir dort. Wie empfindet man das als Künstler, wenn da jetzt quasi ein Künstlerkollege dort sitzt und so, ist das gebrieft oder ja, weiß man das eh schon vorher, was
nein, kommt? Der Kaiser ist natürlich total gebrieft, der weiß genau, was er sagt und der hat auch jemanden, was ihm das jeweilige ins Ohr sagt. Du weißt natürlich überhaupt nicht, was auf dich zukommt und das ist ja genau der Punkt,
okay,
dass er genau Bescheid weiß und du nicht.
Ah, okay. Ja, weil der hat ja eigentlich alle relativ gut auf der Schaufel.
Ja, immer. Stimmt.
Muss
ja.
Ich sagen. Höhepunkte sind noch immer, du bist bei Stöckl, bei Vera, Austrian Music Award natürlich. Und du hast deine eigenen TV-Shows, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, da vor der Pandemie, das mit der Hütte, wo du auch andere Künstler da
ja,
gehabt hast.
Genau, ja.
Das war ganz nett, das haben wir voll gerne angeschaut. Warum gibt es das nicht mehr?
Das war ein Projekt, was wir eben für ATV gemacht haben und leider Gottes ist mir draufgekommen, dass ATV mit dem typischen Schlagerpublikum, die sich solche Sendungen anschaut, überhaupt nichts zu tun hat. Und die Quote war leider schlecht. Ich glaube, dass das bei einem anderen Sender viel besser funktioniert hätte, weil ich bin immer kritisch mit mir selber, aber die Sendung war echt gut. Und die hätte eine Chance verdient, aber da haben wir leider Gottes den falschen Sender gehabt als Ausstrahlungsplatz.
Aber der Alex Eder war dort.
Der war zum Beispiel dort, ja, stimmt.
Das ist ein guter. Ja, Alex Eder ist super.
Ja, stimmt.
Ja, wie hast denn du erlebt?
Du als sehr netten, jungen Kollegen, der genau weiß, was er will und trotzdem noch sehr viel Erfahrung sammeln muss, logischerweise. Das ist immer das Gefährliche, wenn du als Junger unterwegs bist. Du kommst mit sehr viel Leid zusammen und viele meinen es gut mit dir, ein paar meinen es nicht gut mit dir. Da musst du eben genau aufpassen und er ist da ein bisschen zu gut mit, ich glaube. Also er müsste noch ein bisschen mehr schlichten, wer es mit ihm gut macht und wer es nicht so gut macht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Aber dem finde ich ja zum Beispiel ein Upriser, mir gefällt das totaler, was der macht. Also
nein, der hat eine absolute Chance, aber wie gesagt, du musst als Künstler jemanden haben, auf den du die 100% verlassen kannst, dem du vertrauen kannst. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob er den gefunden hat, weil um das geht's. Das ist das Wichtigste, weil sonst ganz allein schaffst du das nicht. Du brauchst ein Team und musst dich auf jeden von dem Team verlassen können.
Da wünscht mir ihm, glaube ich, viel Glück beide in
ihm,
der Richtung. Du hast über 20 Alben.
30, ja, 30.
Ja.
Also jetzt das 30. Album.
Genau.
Ja.
Mit Platin und mit Gold bist echt, echt gut immer vertreten in die Charts. Hast 5.500 Auftritte hinter dir gelesen. Das ist schon eine ganze Menge. Und das Witzige ist ja, dass der Marc Picher das alles selber organisiert, der hat kein Management.
Doch, ich habe schon ein Management in Deutschland. Also die Nina, die habe ich seit ungefähr, ich schätze so 10 Jahre oder so, die macht die komplette Planung, was Promotion anbelangt. Das macht eigentlich alles sie. Wenn ich wo im Fernsehen bin, wann ein Single kommt und so, das mache ich alles mit ihr in Absprache. Aber was das Live-Auftreten anbelangt, mache ich eigentlich zum größten Teil selber. Habe aber so 3, 4, 5 Agenturen, die mich immer wieder buchen und mit denen ich das dann gemeinsam quasi koordiniere.
Okay. Und darf ich dir jetzt ein paar private Fragen auch stellen? Gerne. Oder ist da das? Interessiert natürlich sehr viel, weil das hat man ja gelesen und weiß es, dass du 2 schmerzhafte Trennungen hinter dir hast. Und du hast eine neue Frau gefunden?
Stimmt, ja.
Wo hast du die gefunden? Wo gibt es denn die?
Das war Zufall. Also ich lebe mittlerweile in der Schweiz, weil meine Frau ist Schweizerin und das war eigentlich ein totaler Zufall, dass wir uns getroffen haben und es hat eigentlich dann gleich gepasst. Natürlich hat es dann eine Zeit gebraucht, bis wir das alles auf den Weg gebracht haben, aber mittlerweile haben wir einen Buben gemeinsam, sind verheiratet und leben in der Nähe von Zug in der Schweiz. Also ich habe zwar ein bisschen eine Fahrerei, aber es ist super schön und ich kann mich dort total außernehmen und habe dort sehr viel Privatsphäre, was brutal gut tut.
Wirklich? Weil ich sehe relativ viele Sendungen, wo du in der Schweiz vertreten bist und du spielst ja auch viel in der Schweiz. Da kommst du ganz gut an, glaube ich.
Ja, stimmt. Schweiz ist für mich eigentlich neben Österreich das wichtigste Land. Aber der Schweizer an sich ist ganz anders. Also die lassen da extrem viel Privatsphäre. Also wenn du zum Beispiel ins Schwimmbad gehst, kann leicht sein, dass du da 10 Meter neben dir den Roger Federer liegen siehst mit seiner Familie und den lässt jeder in Ruhe. Der kann in Ruhe da schwimmen. Oder ich habe vor kurzem jetzt einmal die Tina Turner getroffen in einem Blumengeschäft und die war fast in Ohnmacht gefallen. Aber für die Schweiz ist das ganz normal, dass man da quasi Abstand bewahrt und dass man die quasi nicht belagert und ein Foto will und so weiter. Also die Schweizer sind da ein bisschen anders wie bei uns. Aber obwohl ich das bei uns auch gern mag. Also ich mag das gern, wenn mich jemand erkennt und er freut hat, wenn er mich trifft und ein Foto mit mir will. Das ist mir noch nie zu anstrengend gewesen. Aber auf der anderen Seite, wenn du so richtig, richtig bekannt bist, wie zum Beispiel Roger Federer, der hat natürlich, der Trainer durch, wenn er jeden Tag 150 Fotos macht. Und aus dem Grund ist das schon angenehm, wenn du irgendwo bist, wo das total üblich ist, dass wenn ein Promi einer kommt, dass man zwar ein bisschen schaut, aber dass man den total in Ruhe lässt.
Okay. Zu deiner Beziehung, nur ganz kurz. Ich habe da eine Aussage gelesen in der Presse und das habe ich eigentlich ganz witzig gefunden. Du weißt jetzt, was du in der Liebe falsch gemacht hast.
Ja, stimmt. Also ich war definitiv zu viel unterwegs. Also es ist gut gelaufen und ich habe oft nicht Nein sagen können. Das habe ich mittlerweile gelernt, dass ich gewisse Sachen, die mir selber nicht taugen, einfach weglasse. Und das ist ganz wichtig fürs Privatleben, dass einfach Zeit übrig bleibt. Und ich habe meine älteren Kinder gegenüber fast ein schlechtes Gewissen, weil durch die Pandemie habe ich jetzt eigentlich bei meinem Buben, jetzt beim Louis, der ist jetzt 1,5, da habe ich viel mehr Zeit mit ihm verbringen können in den ersten Wochen und Monate. Und die Bindung ist natürlich extrem wichtig. Und das habe ich bei meinen früheren Kindern eben nicht gehabt, weil ich da pausenlos unterwegs war. Und diese Zwangspause hat so gesehen auch gut getan.
Mhm. Du freust mich aber umso mehr, dass du viel Mitzeit hast.
Ja.
Was dann auch in dem Thema spannend ist eigentlich, weil ich ja selber Vater bin, wie gehen jetzt deine Kinder mit Marc Picher um? Also mit dieser Kunstfigur oder hast du das gut? Sind sie das gewohnt von
Ja, die sind das total oder? Gewohnt. Ja. Also meine Tochter, die Anna zum Beispiel, war jetzt gerade eine Woche bei mir und die hat zum Beispiel im Kindergarten einmal gesagt, wie sie durchgegangen sind, was die Eltern so beruflich machen. Hat sie gesagt, mein Papa ist von Beruf Marc Picher. Also das ist für sie ganz normal und das ist das auch gewohnt, wenn wir irgendwo sind, dass mich dann jemand erkennt. Und ja, also ganz normal. Also die können mit dem total umgehen und haben mit dem auch nie negative Erfahrungen gemacht, dass ich quasi da ein bisschen im Rampenlicht stehe.
Mhm. Und wenn man so viel Erfolg hat wie du und so im Leben steht, träumt man da noch von irgendwas? Hast du natürlich irgendwelche Sachen, die unerfüllt sind, was du sagst?
Das ja, natürlich. Also zum Beispiel 7 Sünden war ja mein größter Hit und von dem lebe ich natürlich. Und das war natürlich immer gut, wenn man sowas wieder erreicht, dass man so einen richtigen Knaller wieder hat. Und es ist mir ein paar Mal gelungen, aber nie mehr in der Dimension wie 7 Sünden. Also so ehrlich muss man sein, das ist mit Abstand der erfolgreichste Titel. Und natürlich auch, was Konzerte anbelangt. Also wenn wenn 400-500 Leute nur wegen mir kommen, dann macht mir das natürlich stolz. Aber natürlich, wenn 10.000 kommen würden, war es nur schöner. Also man hat als Künstler oder als Musiker immer Träume. Und ich bin jemand, der versucht, mich immer neu zu erfinden und trotzdem mir selber treu zu bleiben. Also ich bin so ein Typ, der immer offen ist für was Neues und trotzdem versuche, dass man immer merkt, aha, das ist der Marc Bircher.
Okay, und hat dann so ein Mensch in diesem Tun Idole oder wo du gerade sagst, neu erfinden, hast du irgendeine Person, die du dann siehst und sagst, mein Gott, nein, oder tut mich die hin oder das gefällt mir, vielleicht soll ich den Weg einschlagen oder bleibst du eigentlich deiner Linie schon ziemlich treu?
Ich versuche immer irgendwas zu verbinden, was es noch nicht gegeben hat. Zum Beispiel haben wir jetzt also ein Projekt mit der holländischen Band, die kommen eigentlich aus der Rockmusik und machen so Schlager- und volkstümliche Musik verrockt und mit denen gehe ich gemeinsam auf die Bühne in Holland zum Beispiel. Das erwartet sich keiner, da ist so eine Feuershow dabei und extrem aufwendig und das erwartet man überhaupt nicht, wenn ich da auf die Bühne gehe in Österreich und wenn man das mit sowas vergleicht, das hat sowas, in der Richtung hat es noch nicht gegeben und da versuche ich jetzt einfach irgendwas zu machen, was es nicht schon 150 Mal gegeben hat und das ist immer die große Herausforderung, dass man irgendwie einen Weg findet, dass man niemanden kopiert. Für mich ist das Schlimmste, wenn ich jemanden kopieren würde. Mhm. Und ich liebe auch die Kollegen, die ihren eigenen Weg gehen. Zum Beispiel Andreas Gabalier oder zurzeit die Melissa. Denen gönne ich den Erfolg unendlich, weil die haben ihre eigene Richtung gefunden. Und die tun mir null weh. Ich finde nur schlimm, wenn jemand versucht, irgendwie Double auf Gabalier zu machen oder Double auf Helene Fischer oder wenn jemand versucht, mit nachzumachen. Das ist mir auch schon oft passiert, dass ich zu dem gesagt habe, du musst deinen eigenen Weg finden, weil sonst wärst immer eine Kopie bleiben und ein Trittbrettfahrer kann die nie überholen. Eine Kopie kann die nie überholen, auch wenn das Original vielleicht gar nicht besser ist, aber das Original ist Original. Mhm. Du musst irgendwas haben, was ein anderer nicht hat. Und das war immer mein Bestreben, ein eigenes Ding zu haben.
Und das hat sich 1992 irgendwer gedacht, dass dieser Marc Bircher was hat, weil dort hat deine Karriere begonnen.
Genau.
Und da hat er beendet.
Da hat mir ein Steirer entdeckt, zufällig bei einem Geburtstag im Zillertal. Der hat gesagt, hey, du machst das super und ich bring dich ins Fernsehen. Und das war dann tatsächlich so, dass ich einen Monat, zwei Monate später zum ersten Mal im Fernsehen war. Und ja, da hat es dann eigentlich so richtig begonnen, bei der RTL Heimatmelodie.
Du bist weggeschossen.
Ja, weggeschossen bin ich nicht. Also Gott sei Dank habe ich das Glück gehabt, dass ich immer meine Sachen so Schritt für Schritt erreicht habe. Ich habe nie das Pech gehabt, unter Anführungszeichen, über Nacht zum großen Star zu werden, weil ganz viele, was über Nacht zum Star werden, die wissen nicht, warum sie das geworden sind und die sind dann so schnell wieder weg, so schnell, wie sie gekommen sind. Und wenn du aber das Schritt für Schritt erarbeitest, dann geht es auch Schritt für Schritt wieder retour. Dann kannst du ein bisschen dagegen lenken. Aber es gibt ganz viele, die sind über Nacht zack da und ein Jahr später sind die total tot. Solche gibt es einige und das ist das Schlimmste, weil du weißt nicht, warum du auf einmal in aller Munde bist und dann zack, bist du es nimmer. Zum Beispiel die ganzen Sieger von Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Da gibt es sicher mindestens 10, die waren Sieger und ein Jahr später, wie der nächste Sieger festgestanden ist, waren die weg vom
Fenster. War der uninteressant.
Es sind ganz wenige nur, die es dann wirklich geschafft haben, am Ball zu bleiben.
Ja. Unser Christel Stürmer.
Oder die Beatrice Egli.
Oder die, genau. Ja. Bei Schlager finde ich toll.
Ja, genau.
Genau. Ja. Finde ich auch sehr nett übrigens. Schauen wir gerne an.
Hat auch ihre eigene Art und deswegen ist sie erfolgreich.
Ist aber ein neues Format, weil unsere Musikantenstars und so gibt es ja nicht mehr in dem Sinn. Und diesen Grand Prix der Volksmusik, den du über 4 Jahre, glaube ich, moderiert hast, gibt es auch nicht mehr.
Ja.
Den hast du gewonnen mit einem Titel.
Ja, stimmt. Ich habe ihn 2003 gewonnen und dann von 2007 bis 2010 moderiert. Und ja, schade, dass es so einen Wettbewerb nicht mehr gibt. Im Prinzip beweist ja also ein Format wie Deutschland sucht den Superstar, dass so Wettbewerbe immer nur funktionieren würden. Also das braucht es eigentlich auch in unserem Genre ganz dringend. Und auch Leute von unserer Branche sind ja durch Deutschland sucht den Superstar eben auch schon erfolgreich geworden. Wie zum Beispiel die Beatrice Egli.
Mhm. Du bist dann von diesem Grand Prix weg mit deinem Lied. Das hast du dann einmal gemacht und das war ja das, was jetzt ein super Remake gibt, was du ein Duett gemacht hast mit einer, das Hey Dirndl.
Ja.
Das ist übrigens super geworden.
Ich habe auf dem aktuellen Album 30 Jahre, typisch Marc Bircher, habe ich alle meine Hits nochmal aufgenommen in verschiedenen Duetten. Also ich habe ein Duett mit die Paldauer, ein Duett mit dem Andy Borg, eins mit der Francine Jordi. Und das zum Beispiel, was du meinst, das Hey Dirndl mit der Stefanie Hertl.
Das gefällt mir.
Ja, also super. Ich habe einfach versucht, den Lieder einen neuen Charakter zu geben. weil wenn jetzt sieben Sünden, da gibt es schon 20 Versionen von mir, ja. Und da muss man natürlich irgendwas finden, was es noch nicht gegeben hat. Und da sind wir wieder genau beim Punkt. Ich wollte einfach die Leute hören lassen, das ist typisch Marc Brücher, aber trotzdem ist es wieder ein bisschen neu.
Aha. Und da bist du dann vom Grand Prix gekommen? Und dann hast du das Dirndl gehabt und hast gesagt, so, jetzt setze ich mich hin, jetzt machen wir schnell einen Hit, sieben Sünden.
Ja, das ist leider nicht von mir geschrieben, das hat der Uwe Busse geschrieben, der bekannte deutsche Komponist und Texter, der hat ja viele, viele Hits gemacht. Und ich habe mich eigentlich gegen die sieben Sünden total gewehrt. Ich wollte das eigentlich gar nicht aufnehmen, weil ich dadurch, dass ich den Grand Prix mit einem volkstümlichen Lied so typisch zillertalerisch gewonnen habe, habe ich gemeint, ich muss jetzt bis an mein Lebensende genau das machen. Und dann ist mir sieben Sünden angeboten worden und ich habe es sicher dreimal abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, das ist nichts für mich, das will ich nicht, das ist mir viel zu modern und das bin nicht ich. Und dann haben sie mich fast gezwungen, zu meinem Glück. Und ich habe dann eben meine Wurzeln mit dem deutschen Schlager irgendwie verbinden können. Und das ist jetzt so mittlerweile ein bisschen so mein Stil geworden, das deutsche Schlagerhafte mit meinem Zillertalerischen ein bisschen zu verbinden. Daraus hat sich dann eigentlich mein eigener Stil entwickelt.
Wobei ich ja das Sieben Sünden damals schon gefunden habe, dass das irgendwie eine Vorreiternummer war, rein jetzt, wie es musikalisch aufgestellt war.
Das ist eben genau der Punkt. Das war ein deutscher Schlager, den wir volkstümlich gemacht haben und genau deswegen war es dann immer eine eigene Art. Und natürlich das Glück, was ich dann gehabt habe, dass der DJ Ötzi mit mir dann nur ein Duett gemacht hat vor der Nummer. Und zu dem Zeitpunkt war der Ötzi durch den Stern mega erfolgreich und dadurch hat das meinen Sieben Sünden auch extrem geholfen. Und ja, der, was es von mir nicht kennt hat, spätestens nach dem Duett mit dem Ötzi hat es dann jeder kennt und jetzt ist es 15 Jahre später und man muss echt sagen, ich erlebe das oft bei Auftritten, dass die 17-Jährigen mein Lied von vor bis hinten auswendig mitsingen können, also geht es ihnen nicht auf die Nerven. Das ist eins von den wenigen Liedern.
Das ist eigentlich ein Evergreen.
Ja, es ist ein Evergreen und das ist eins von den Liedern, was die Jungen auch taugt und wo sie mitsingen, weil es gibt da Hits, die gehen da irgendwann auf, irgendwann ist ein Hit out. Aber die sieben Sünden ist noch nicht ausgelutscht, das funktioniert immer noch.
Das funktioniert bei jedem Fest.
Absolut. Also ich habe in die 15 Jahre hat es keinen Auftritt gegeben, wo ich das nicht gesungen habe.
Ich finde aber, da war ja nur eins, das hat mir Mikkel Krause gemacht, Schatzi, schenkt mir ein Foto, kennt doch Gott und die Welt.
Ja, ist nicht so erfolgreich gewesen wie sieben Sünden, weil das war über 1 Million Mal verkauft, sieben Sünden. Okay. Und Schatzi hat sich auch gut vermarktet, aber nicht so extrem. Aber wir waren damals in der gleichen Plattenfirma und ich habe dann eine österreichische Version aufgenommen von dem Schatzi und der Mickey immer deutsche. Und es hat auch ein Duett gegeben von uns zwei, obwohl das Duett mit Mickey ist nicht so durch die Decken gegangen. Also seine Version war mega erfolgreich, meine Version war auch erfolgreich, aber nicht so gut wie seine, muss man ehrlich sagen. Aber das Duett hat es überhaupt nicht gebraucht. Also das Duett von dem Lied war eigentlich unnötig, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet.
Okay. Was war für dich der größte Moment in deiner Karriere bisher?
Da hat es natürlich viele Momente gegeben. Also das Schönste, was mir gelungen ist, dass ich nach dem Grand Prix-Sieg das Glück gehabt habe, mit sieben Sünden einen draufzusetzen. Weil das war so der doppelte Stempel und das war eigentlich so das Fundament, dass man einfach Grand Prix-Sieger ist und dann noch das Glück hat, ein halbes Jahr später einen richtigen Hit zu landen. Weil das ist auch vielen Grand Prix-Siegern nicht gelungen. Und auch da, so wie bei Deutschland sucht den Superstar, auch beim Grand Prix sind extrem viele Sieger gewesen, die man heute gar nicht mehr kennt, die man gar nicht mehr richtig in Erinnerung hat. Und da bin ich echt stolz drauf, dass mir das gelungen ist, weil das habe ich erst Jahre später gecheckt, dass das eigentlich das Wichtigste war in meiner Karriere, den Grand Prix-Sieg mit einem anderen Hit quasi zu bestätigen.
Okay. Und aber auf deiner neuen CD, da ist ja jetzt auch ein Lied drauf, das dieser Komponist von Sieben Sünden gemacht hat. Das finde ich aber auch gar nicht deppert.
Ja, das hat er mir zum Jubiläum geschenkt.
Okay.
Zum 30-Jährigen hat mir der Uwe Busse eben das Lied gemacht, Was hast du heute Nacht getan?
Genau.
Und ja, auch das scheint wieder zu funktionieren, ja.
Ja, das wünsche ich dir.
Danke. Also es ist schwierig, weil es ist viel schwieriger wie vor 15 Jahren. Die Medien und so, du hast nicht mehr so Unterstützung wie früher. Aber wenn ein Lied will, also wenn das Lied will und wenn die Leute wollen, dann kann es keiner aufhalten. Und ja, ich glaube, bei dem Lied, da könnte sein, dass wir noch einiges hören.
Das war schön.
Ja.
Du hast einmal das Glück gehabt, dass zwei Regisseure für dich oder mit dir einen Kinofilm gestalten, machen, Schlagerstar.
Ja, genau.
Wie ist das passiert? Warum haben sie das mit dir gemacht? Und worum geht es in diesem Kinofilm?
Die wollten einfach ein Jahr lang begleiten, was ich so mache. Also die haben mich wirklich ein Jahr lang begleitet. Sie waren so 30, 40, 50 Mal mit mir unterwegs, in verschiedenen Situationen, auf Tournee. Und Ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, die halten das nie durch, meinen Rhythmus, weil ich bin ja Vollgas unterwegs und das musst du erst mal durchdrucken. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gemeint, spätestens nach einem Monat sind die zwei erledigt, aber die haben es gnadenlos durchgezogen. Und der Deal war damals, sie dürfen alles filmen und wenn mir irgendwas nicht passt, dann schalten sie sofort aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Situation nicht gefilmt haben will, dann haben sie immer die Kamera ausgeschalten. Aber dafür dürfen wir beim Schnitt nicht einmischen. Also das heißt, der Deal war, wenn ich nicht will, kann ich Stopp sagen. Aber das, was gefilmt ist, gehört Ihnen. Und das war natürlich ein schmaler Grat, weil es waren zwei, drei so Szenen drin im Film, die hätte man eigentlich sparen können, aber das ist halt so. Das ist halt menschlich. Und wenn du immer verkabelt bist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du das einfach vergisst, dass du verkabelt bist. Und dann passiert da halt einmal ein kleiner Ausrutscher. Und ich bin zum Beispiel einmal ausgeflippt in dem Film, weil wegen einer Kleinigkeit.
Das finde ich ja super.
Ja, genau. Und bei der, wegen der Kleinigkeit, was ja eigentlich im Film selber für mich natürlich blöd war, aber dadurch habe ich zum Beispiel zum ersten Mal den Auftritt gehabt bei Willkommen in Österreich, weil denen zwei, Stermann, Grissemann, hat genau die Szene hat denen so gefallen und deswegen haben sie mich dann eingeladen. Aber dadurch war ich dann eben gut in der Sendung und haben sie mich nur dreimal wieder eingeladen. Also von dem her war auch die depperte Szene wieder für irgendwas gut.
Ja, ich habe es aber auch sehr menschlich gefunden und wenn man den Hintergrund kennt oder die ganze Geschichte, dann ist es ja eigentlich gar nicht so tragisch.
Nein, es ist ja oft so, dass man irgendwie, man liest irgendeine Zeitung, ja, man liest irgendeine Schlagzeile und denkt sich, er hat eine dunkle Seite, habe ich heute gelesen, Günther Jauch hat auch eine dunkle Seite. Ja. Da denkt man sich, was ist denn jetzt los? Und dann liest man den Artikel und dann ist es völlig harmlos, ja, aber die Schlagzeile muss natürlich passen.
Darf man das jetzt die Leute sagen?
Ja, ich war da beim Schminken, ich glaube bei irgendeiner Sendung und dann habe ich irgendeinen Anruf gekriegt, irgendwas ist abgesagt worden, da war ich so sauer und dann habe ich irgendwie gesagt, so quasi, ah, ist ein Wahnsinn, unsere Branche, zuerst kommt die Prostitution und dann kommt die Mafia und dann kommt gleich die Volksmusik, also irgendwie und auf das haben sie sich dann aufgehängt und ich habe natürlich dann gekämpft dafür, dass die Szenen nicht reinkommen in den Film. Aber das ist das Salz in der Suppe und da haben sie sich natürlich dann nimmer reinrennen lassen.
Das bleibt dann komplett hängen.
Ja, ist so, ja.
Ich habe das auch von der Szenerie so also menschlich gefunden, das war genau super.
Also ja, für mich ist ja passend. Wenn ich es so jetzt im Nachhinein betrachte, der Film selber war eigentlich nicht wirklich, der war zwar, er hat sogar einen Preis gewonnen in Graz, die Diagonale haben wir sogar gewonnen mit dem Film. Mir hat jetzt der Film nicht megamäßig gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und ich hätte mir den Film selber auch sparen können, wenn ich ehrlich bin. Aber es hat einiges gebracht, was ich eigentlich sonst in der Form wahrscheinlich nicht erreicht hätte.
25 Jahre Marc Pircher sind passiert. Da ist auch eine Dokumentation oder ein Film oder Reportage, eine Sendung gedreht worden auf ORF. Da hast du deine Freunde besucht oder deine Webbegleiter. Wie ist das zustande gekommen?
Ich habe jetzt zum 30-Jährigen habe ich auch wieder eine Sendung gehabt mit Stermann Grissemann. Da haben wir mal quasi meine Karriere von einem anderen Augenwinkel betrachtet, weil die zwei haben ja mit Schlager und Volksmusik nichts am Hut. Und deswegen war es so lässig, mit denen die Sendung zu machen.
Aber das hat so gewirkt, dass du ihnen taugst.
Ja, also, die hätten das nie gemacht, wenn sie ihnen nicht taugt hätte. Aber sie haben ja keine Ahnung, was ich mache. Ja. Und das war das Lustige. Vor 5 Jahren, beim 25-Jährigen, haben wir es andersrum gemacht. Da habe ich Leute besucht, die mir in die 25 Jahre öfters über den Weg gelaufen sind. Von die Paldauer bis zum Stefan Eberharter, bis zum ehemaligen Skifahrer, den Armin Assinger haben wir besucht. Verschiedene Leute. Und das war auch einmal, da habe ich einfach versucht, den Leuten zu zeigen, was ich so erlebt habe in die 25 Jahre und habe ihnen einfach ein paar andere Persönlichkeiten dann näher gebracht in Verbindung mit meiner Musik.
Und jetzt hast du 30 Jahre, du hast das neue Album, du bist unterwegs, den ganzen Sommer sehr viel. Ich habe dir ja beim letzten Konzert wiederum sehr, sehr fannah erlebt. Das heißt, du gehst von der Bühne runter, wir sind am Bierdischstani und der Marc Pircher ist bei den Leuten. Der verkreuzt sich nicht hinten, der unterschreibt, der tut und macht. Warum bist du nach so langer Zeit noch immer so fannah und gibst da wirklich alles? Du lässt dir gar nichts aus.
Ja, also ehrlich gesagt machen das viele. Also es gibt viele, die nach dem Konzert gleich zu den Leuten gehen und das war bei mir immer so und das bin ich ja erstens gewohnt und zweitens will ich das auch so haben. Ich will einfach direkt ein Feedback haben. Zum Beispiel bei dem Auftritt, wo du dabei warst, da war, das war eigentlich ein durchschnittlicher Auftritt. Es gibt Auftritte, die sind sensationell und es gibt Auftritte, die sind nicht so gut und es gibt mittelmäßige und der war zum Beispiel mittelmäßig. Da habe ich auf der Bühne nicht genau gewusst, wie ich das Publikum einschätzen muss, was muss ich jetzt genau spielen, das hat ein bisschen gedauert. Also der Auftritt war jetzt nicht ganz schlecht, aber er war auch nicht sensationell. Und ich bin da extrem kritisch. Ich führe auch seit 30 Jahren Tagebuch, wo ich genau aufschreibe, wo, wer, wie der Auftritt war. Also ich kann dir das sagen, wo ich vor 27 Jahren gespielt habe, wie das genau gewesen ist. Und das ist mir selber extrem wichtig, weil ich ganz am Anfang habe ich das nicht gemacht und ich bin dann draufgekommen, ich vergiss gewisse Sachen. Und deswegen habe ich mir dann so Stichwörter aufgeschrieben und dadurch erinnert man sich dann wieder. Und den zum Beispiel habe ich eingeschrieben als mittelmäßigen Auftritt, der ganz okay war, aber ich hätte es von meiner Seite nicht gewusst, wie ich es besser machen kann, aber es war jetzt nicht wirklich ein absoluter Oberauftritt, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm.
Okay, war eher das Wetter vielleicht, oder kriegen den Strömen?
Ja, Leute waren ignoriert. Erst einmal die Technik.
Also Technik, genau, da war ja immer ein Problem.
Ich habe zum ersten Mal mit der Technik gespielt, von der Gruppe, die da gespielt haben. Und ich habe auf der Bühne nicht gemerkt, wie unglaublich laut wir unten waren. Weil ich habe immer gemeint, es muss lauter, lauter, lauter sein, habe ich gemeint. Und unten war es schon viel zu laut. Und das habe ich oben nicht gespürt, weil ich den Bass überhaupt nicht gespürt habe. Und ich tue mir immer am leichtesten, wenn du den Bass spürst, auf der Bühne, dann weißt du, wie es unten ist, so einigermaßen. Das kann man dann abschätzen. Aber da habe ich eben gar nichts gespürt vom Bass. Und deswegen, das war zum Beispiel eine Fehleinschätzung. Da habe ich immer gemeint, ich muss noch mehr Lautstärke haben. Und unten war man aber schon zu laut. Und das ist immer blöd. Also ich sage immer, ich möchte kein Rockkonzert machen, aber auch keine Berieselungsmusik. Es muss einfach genau passen. Du brauchst eine Lautstärke, dass du Stimmung machen kannst, aber es gibt nichts Schlimmeres, wie zu laut zu sein, und ganz das Schlimmste ist, zu leise zu sein. Ja. Also wenn du zu leise bist, kannst du gar keine Stimmung machen, und wenn du zu laut bist, ist es für die Leute nicht angenehm. Und deswegen, es muss einfach genau passen.
Und dann habe ich jetzt eine blöde Frage, was mir gerade einfällt. Du, der immer auf der Bühne steht, warum ist es in Österreich so schwierig, dass du irgendwen auf Tanzflächen bringst?
Das ist nicht so schwierig. Das war zum Beispiel bei dem Auftritt war das so.
Mir fällt es oft auf.
Ich habe aber zum Beispiel Auftritte, wo ich innerhalb von 30 Sekunden sind 10 Tanzpaare da. Es hängt extrem von der Gegend ab. Okay. Also zum Beispiel in der Steiermark, wenn wir spielen, da ist es ganz normal, da fangen wir spielen an und nach einer Minute sind 10 Tanzpaare. Und in Oberösterreich zum Beispiel sind die Leute, also ich bin in Oberösterreich extrem verwöhnt, weil meine wichtigsten Länder in Österreich, Bundesländer sind Oberösterreich und Steiermark. Da habe ich eigentlich die meisten Erfolge gehabt. Und deswegen war ich immer ein bisschen verwirrt, weil bei dem Auftritt, von dem wir gerade reden, da war es eben nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und zack, alle stehen auf den Tisch. Das bin ich ehrlich gesagt in Oberösterreich fast gewohnt, weil wenn ich irgendwo beim Kronefest oder so gespielt habe in Linz, innerhalb von einer Minute steht die ganze Hütte. Und das war da eben nicht so. Da haben die Leute ein bisschen geschaut. Und anhand vom CD-Verkauf habe ich dann aber gemerkt, es hat ihnen gefallen, sonst hat man nicht so viel CDs verkauft. Das ist ganz interessant.
Und ein Fanschall dazu.
Ja, genau.
Und ein Schnapsel dazu.
Genau. Ein Birchermüsli.
Ja,
deine Erfindung.
Das haben wir miteinander gemacht.
Ja.
Durchzug gibt es noch immer. Also wer zum Markt Bircher kommt, der holt sich ein Birchermüsli.
Ja, aber das hast du echt genial damals gemacht. Also da bin ich dir heute noch dankbar, weil Birchermüsli, allein das ist schon super, aber geht durch Mark und Bein. Das ist natürlich perfekt. Der Spruch dazu, das ja, perfekt.
An dem werden wir uns jetzt auch anhaften, weil wir gehen ja jetzt im Anschluss kochen.
Ja, und also kochen gehen, aber essen tue ich das nicht, was ich koche. Ja,
sicher ist es.
Ja, schauen wir mal.
Das geht dann durch Mark und Bein.
Das wirst du dann Müsli sehen.
Ja, genau. Ja. Fünf kleine Fragen noch.
Ja.
Was treibt Marc Bircher zur Gänsehaut?
Ich bin ein extrem romantischer Mensch. Und romantische Situationen bringen mich zur Gänsehaut und drucken mir einmal eine Träne aus. Also ich bin extrem sehr nah am Wasser gebaut.
Ja? Ja. Film? Alles?
Ja, so also nicht nur romantische, also auch Filme, wenn es zum Beispiel ein trauriger Film ist, wenn jemand irgendwie irgendein Leid erfährt, obwohl er es gar nicht irgendwie verdient hätte, da bin ich extrem emotional und da kann ich drauf losheulen.
Okay.
Ja.
Und genau das Gegenteil, was lässt Marc Bircher ausflippen, was mag er überhaupt nicht?
Am schlimmsten ist für mich, wenn ich merke, es ist jemand, auf Deutsch gesagt, auf Tiroler ist ein falscher Hund. Wenn man sich in jemanden extrem täuscht und sich danach einfach, wenn man draufkommt, der war nicht ehrlich mit dir, der hat es eigentlich nicht gut gemacht mit dir und dann bin ich oft enttäuscht und dann bin ich oft sauer. Und ich bin leider jemand, der nie die Groschen halten kann. Mhm. Also ich bin jemand, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das. Und das hat mir oft schon vielleicht irgendeine andere Tür zugehaut, aber ich war zerplatzt, wenn es nicht irgendwie... Ich bin so, also ich habe mich noch nie irgendwie gebremst, jemanden zu loben oder ein Kompliment zu machen. Oder wenn man zum Beispiel eine andere Band, wenn man eine andere Band gefällt, dann bin ich der Erste, der sagt, hey, geil, ihr macht das so super und gratuliere und super. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich auf der Bühne stehe und vor mir ist jemand dran, mit dem er noch abgesprochen hat, bitte schau, dass du nicht mein Programm spielst, und der spielt dann zwei, drei Lieder von mir, mit dem ich dann anfangen soll, dann bin ich der Erste, der sagt, hey, was bist du für Wappler? Jetzt haben wir gerade ausgemacht, ich soll jetzt da spielen und du spielst mein Sieben Sünden oder Schatz, ich schenke mir Foto oder was auch immer. Das geht nicht. Nein. Das kannst du einfach. Und da bin ich der Erste, der dann sagt, hey, du bist kein fairer Mensch, du bist der Arsch. Da bin ich ganz, ja, also ich bin da leider Gottes oft viel zu ehrlich. Ja. Ich hätte ab und zu die Klappe halten sollen.
Naja, aber es ist eine gewisse Handschlagqualität, braucht man schon. Ich meine, so ist es ja nicht. Ne? Also das ein Wort muss gehen.
Ja, das aber ab und zu. Also ich bin jemand, ich kann extrem schwer mit Kompromissen leben. Mhm. Wenn ich genau weiß, was auf mich zukommt, dann ist alles super. Aber wenn ich dann kurzfristig sehe, aha, jetzt ist irgendwas anders, warum auch immer, und nicht wegen mir anders, sondern was weiß ich, also mit Kompromissen zu leben, mit dem tue ich mich sehr schwer. Mhm.
Gelassenheit.
Ja, das fehlt mir ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja.
Das kriegt man irgendwann.
Ja, ich hoffe, sie
kriegt es. Du bist
ja
nur ein wenig
hin, ich. Ja, ich hoffe, sie kriegt es noch. Ja.
Ich denke mir schon oft, das ist eh wurscht. Ja, ja. Hast du ein Lebensmotto?
Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht, vor dem leben wir alle miteinander. Mhm. Also die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.
Das ist sehr schön. Schöne Aussage. Du rauchst nicht, du trinkst nicht. Das wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, warum du nicht trinkst. Das hat gesundheitliche Gründe, um das einmal beiseite zu stellen. Hast du trotzdem irgendwas, was du nicht lassen kannst?
Ja, also ich bin ein extrem süßer Mensch. Also ich esse viel zu viele Süßigkeiten. Und also was heißt viel? Also ja, ich esse jeden Tag Süßigkeiten und bin ein Brotfanatiker. Also genau das, was für die Figur nicht so gesund ist, das mag ich am liebsten, ehrlich gesagt. Und ich weiß es, was ich ändern müsste, aber es gelingt mir nicht. Und da arbeite ich seit Jahren dran. Und das ist auch eines meiner erklärten Ziele, was ich bis jetzt absolut noch nicht erreicht habe, einfach meine Ernährung so in den Griff zu kriegen, dass sie nachhaltig passt.
Ja, das ist aber auch sehr schwierig.
Ja, also das mein ist, Vorteil
da,
ist,
da das braucht man wirklich Disziplin,
ja, ich bin eben, das ist eben genau mein Punkt. Ich bin so ein disziplinierter Mensch, aber in dem Punkt bringe ich es nicht zusammen, die Disziplin. Da bin ich ganz ehrlich, ich bin jemand, wenn ich was will, ich arbeite dahin. Zum Beispiel jetzt bin ich gerade aufs Golfen gekommen, bin extrem fanatisch und ich will das unbedingt erreichen, aber ja, ich habe noch nicht in meinem Kopf, ich will das erreichen, 20 Kilo abzunehmen oder 15 Kilo. Das habe ich noch nicht so im Ziel oder im Fokus wie jedes andere Ziel, weil die anderen Ziele, was ich mir gesteckt habe, habe ich meistens erreicht.
Dann erfüllt sich schon die nächste Frage. Was gibt es Unerfülltes im Bücherversum? Ein Handicap und 10 Kilo weniger?
Ja, also Handicap unter 10, also das ist mein Ziel. Ich bin jetzt bei 25 oder so und jetzt möchte ich gerne auf 10 kommen. Das ist mein erklärtes Ziel. Musikalisch soll es einfach so weiterlaufen und ich möchte einfach das Gefühl haben, dass die Leute Freude haben, wenn ich auf der Bühne stehe. Weil solange das so ist, bin ich gerne auf der Bühne. Und privat, ja, da wünsche ich mir Gesundheit für mich, für meine Familie. Und zu einem gesunden Körper brauchst du natürlich auch die richtige Ernährung. Und ich bin schon viel besser geworden, weil meine Berater sagen immer wieder, du hast einen Riesenvorteil, du trinkst nichts und du rauchst nichts, das ist ein Riesenvorteil. Aber auf der anderen Seite, wenn du natürlich viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann ja, das ist wieder die Schattenseite. Und das muss ich ehrlich gesagt früher oder später in den Griff kriegen. Ja.
Ich verstehe das aber auch, weil du bist im Dauerdruck, du bist im Stress, dann hat man schnell einen Hunger, da muss schnell was her. Du hast jetzt die Zeit, sage ich mal, jetzt wie wer daheim ist und sagt, na, jetzt mache ich das und das, du bist da ständig unterwegs.
Das Problem ist, dass du,
wenn du Caterings, du hast das und das und sagst jetzt schnell.
Das Problem ist, wenn du immer unterwegs bist, dann bist du, wenn du dann daheim bist, das gewohnt, das Essen, was du unterwegs kriegst, und dann merkst du daheim auch das Essen. Das ist das Problem. Weil ich könnte natürlich daheim schauen, dass ich wenigstens da, also quasi das halbe Jahr gesund ernähre und das andere halbe Jahr nicht so gesund. Also sprich, ein Händel ist ja eh was Gutes, aber wenn du das natürlich oft hast oder ein Kotelett oder ganz wurscht was, danach, daheim merkst du dann auch Fleisch und Pommes, und da könnte man ja eh schauen, aber der Körper ist es extrem gewohnt, das ist das Hauptproblem. Mhm. Und, was ich aber Gott sei Dank jetzt in den Griff gekriegt habe, dadurch, dass ich nichts trinke, wenn du nichts trinkst, keinen Alkohol trinkst, was möchtest du den ganzen Tag bei irgendwelchen Anlässen sonst trinken? Und nur Wasser, ich meine, ich habe mich mittlerweile angefreundet, Wasser ist eigentlich das Gesündeste, aber nur Wasser trinken, das ist halt auch irgendwie fad. Und dann trinkst Cola, dann trinkst du einen Dunner, dann bist du wieder beim gleichen Scheiß.
Bist du wieder beim selben,
ja. Und deswegen, zum Beispiel das Thema Cola habe ich jetzt schon recht gut im Griff.
Abgehakt, also?
Ja, so gut wie abgehakt, wenn ich ganz ehrlich bin, ja.
Ich trinke ja eigentlich nur Cola, aber ich trinke halt auch Bier und Cola dann nächsten Tag in der Früh, wenn
boah. Es ist zum Beispiel, also eine gute Jausen mit einem Mineralwasser, das ist einfach grausig. Eine Cola dazu ist einfach super, obwohl es natürlich nicht gesund ist.
Ja.
Das weiß ich.
Dann würde ich sagen, lieber Marc Pircher, wir starten jetzt bei Lanz kocht mit in der Küche mit einer neuen Ernährung. Okay. Wir kochen uns jetzt was du sonst nie isst.
Okay, und das muss ich dann essen?
Ja, sicher, wir starten das jetzt.
Jetzt schauen wir mal, okay? Jetzt trinke ich mal mein geliebtes Wasser. Prost.
Vielleicht kriegst du gar noch eine Cola, wenn es brav ist.
Nein, ich trinke ja keine Cola mehr, du darfst mich nicht verführen.
Danke für das Gespräch.
Danke schön,
dass du da bist. Dann würde ich sagen, ab in die Küche.
Ab in die Küche.
Dann tschüss, Marc Pircher.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Lunch.